Als wir am letzten Dienstag hier zusammen waren im Gebet, in unserem Gebetsgottesdienst und Lobpreisabend, da kam so ein Wort in mein Herz. Das habe ich mir dann auch gleich hier notiert und es mit nach Hause genommen und es mich einfach damit befasst und es angeschaut. Und zwar ging es mir vor allem um einen Vers aus dem Psalm 84. Aus dem Psalm 84, Vers 7, da heißt es, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Das war, was ich so las und was mich so beschäftigt hat und was so an mein Herz rankam. Und wenn wir so dieses anschauen, Tränental oder diesen Text Tränental anschauen, dann ist in deiner Elberfelder Übersetzung zumindest ein Hinweis, dass Tränental Tal des Baggerstrauchs heißt. Man vermutet, dass es vielleicht ein bestimmtes Tal in der Nähe von Jerusalem war. Das Wort, wenn man Kommentare liest, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander oder auch miteinander. Die einen sagen, okay, es ist Baggertal, es bedeutet Tal der Bitterkeit. Die anderen sagen, aber es ist auch Tränental. Also das Wort ist so zu lesen, wohl das, man kann sowohl Bitterkeit, Tal der Bitterkeit, Tal auch der Tränen herauslesen. Wie auch immer es ist, das ist auf jeden Fall, als ich das so las, habe ich gesagt, ja, was ist überhaupt dieses Tränental? Wenn du im Internet in die Suchmaschine reingehst und Tränental eingibst, dann liest du zum Beispiel Überschriften in verschiedenen Zeitungen. Spiegel, glaube ich, schrieb auch mal und so andere. Die haben dann so Überschriften wie zum Beispiel Fußballverein sowieso im Tränental. Oder ein Politiker, der in seinem, bei einer Umfrage zur nächsten Wahl, der also so tief unten in der Wertschätzung der Wähler liegt, dann heißt es dann Politiker sowieso im Tränental. Also irgendwie habe ich so gedacht, wenn man so reinschaut, dieser Begriff Tränental ist irgendwie ein Begriff. Vor allem, was mir auffiel, es ist so, viele Begriffe, die wir überhaupt in der normalen Gesellschaft, in unserem Vokabular haben, selbst unsere Zeitungsschreiber und so weiter, sie benutzen sehr oft biblische Begriffe wie Tränental oder wenn sie absolutes Chaos beschreiben wollen, dann schreiben sie Tohu Wabohu und so weiter. Also es sind viele Begriffe, die aus dem christlichen Hintergrund kommen, biblischen Hintergrund kommen, wenn man denkt so, wenn du in Nordrhein-Westfalen bist, oh, ich komme gerade von der Maloche. Maloche ist das hebräische Wort Maloche, das bedeutet Arbeit. Ich komme gerade von der Arbeit. Maloche, ist Maloche doch, Maloche, Arbeit und so weiter. Es sind so verschiedene Begriffe, wenn wir sie anschauen, die einfach mit unserer christlichen Kultur auch zu tun haben, die dort zu Hause sind. Tränental. Für mich war die Frage, vor allem, weil es hier heißt, sie gehen durch das Tränental. Erstmal müssen wir gucken, wer geht da überhaupt hin? Das schauen wir uns auch noch an. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Sie machen es zu einem Quellort. Da habe ich gesagt, wo ist denn das Tränental? Das ist ja meine Frage, wo sind die Tränentäler oder wo ist das Tal der Bitterkeit? Wo ist denn der Ort des Tränentals? Also wo gehen wir denn dahin, wenn wir ins Tränental gehen oder im Ort der Bitterkeit? Wo gehen wir dann hin? Wo befindet sich der? Der Ort der Bitterkeit, das Tränental. Und dann habe ich mir einfach so, während ich so da betete und mir Gedanken machte, da kam ein Satz in meine Gedanken und der trifft das eigentlich genau auf den Punkt. Unsere ganze Welt, unsere ganze Erde ist ein Tal von Bitterkeit und Tränen. Die ganze Erde ist ein Tränental und ein Tal der Bitterkeit. Dieser Baccastrauch, er wächst ja in der Wüste an sich, ist ein Wüstenstrauch. Und diese ganze Welt, die gefallene Welt, die Welt ohne Christus, ist eine Welt, wo viel Leid, viel Schmerz und Tränen sind. Wir kriegen das vielleicht manchmal gar nicht so mit. Meistens sind wir schockiert, wenn wir in der Presse etwas lesen wie Familienvater tötet seine ganze Familie. Das ist wow, Kurzschlusshandlung. Wie konnte der das machen? Das ist keine Kurzschlusshandlung. In dieser Familie, kannst du wissen, ist vorher viel Leid und viel Schmerz abgegangen, viel Tränen, vielleicht Missbrauch, Gewalttat, Enttäuschung, Versagen, viel Weinen, viel Tränen. Und wir wissen gar nicht, was geschieht an der nächsten Tür, in dem Haus, in dem du wohnst. Wir kriegen das oft gar nicht mit. Du liest dann in der Presse, auf einmal, ja, kleines Kind von den Eltern vernachlässigt und verhungert, verdurstet, umgekommen. Aber auf demselben Flur, auf derselben Ebene wohnen manchmal zwei, drei andere Mietparteien. Wir haben nichts mitbekommen. Also wir sehen, wir sind mitten im Tränental, wir sind mitten im Leid und Schmerz, mitten in Bitterkeit, mitten in Gewalt und Angst. Aber wir kriegen das gar nicht mit. Das erinnert mich dann so ein bisschen an die Jünger, die mit Jesus dort in Samaria unterwegs waren. Und sie waren damit beschäftigt, Essen einzukaufen, für ihr Wohlergehen zu sorgen. Und Jesus sagt, meine Speise ist eine andere, nämlich das zu tun, was Gott möchte, dass ich tue. Und diese Jünger dort in Samaria, sie stehen mitten im Erntefeld und sie kriegen nicht mit, dass eine ganze Stadt reif für Gott ist. Und da kommt eine Prostituierte raus. Jesus spricht mit ihr. Diese Frau ist überwältigt von dieser Begegnung mit Jesus. Und sie geht und rennt in ihr Dorf. Und das ganze Dorf kommt raus. Und Jesus blieb ein paar Tage in diesem Dorf. Und der größte Teil des Dorfes glaubte an ihn. Die Jünger, die wären erstmal überhaupt niemals diese Straße entlang gezogen, mitten durch Samaria. Das hieß ja Verunreinigung. Sie wären entweder an der Meeresküste gegangen, wie das üblich war, oder durchs Jordantal. Aber auf keinen Fall durch das Gebiet dieser unreinen Samariter. Aber Jesus ging durch. Und ich denke, wir leben mitten in einer Gesellschaft, wir leben mit vielen Millionen Menschen in unserem Land, mit, allein wenn wir Darmstadt sehen, 140.000. Und wenn wir aus der Vogelperspektive reinschauen würden und es würde per rotes Blinklicht würde aufleuchten, wo in Darmstadt in diesem Moment gerade Leid, Schmerz, Bitterkeit, Gewalt ist. Ich glaube, dass diese Karte die roten Punkte nicht fassen könnte, weil es so viele wären. Es zeigt, dass wir mitten in einem Land von Schmerz, von Bitterkeit, von Tränen sind. Und dann gibt es Gedichteschreiber, die schreiben, niemand sieht meine Tränen, niemand zählt meine Tränen, bin ich vergessen von Gott und der Welt? Von Gott nicht. Aber da sind wir wieder bei der Predigt von vor einem Jahr. Gott will sich dieser Welt mitteilen und dieser Welt offenbaren, durch uns, weil Gott ist nicht körperlich anwesend in dieser Welt. Deshalb braucht er meinen Körper. Er braucht unseren Körper. Er braucht unsere Hände, die segnen, die wohltun. Er braucht unsere Füße, die hingehen an den Ort, wo Tränen und Schmerz ist. Und er braucht unsere Zunge, die lebendige Worte vom Himmel in die Situation hineinsprechen. So, also dieses Baccatal, was mich bei diesen Überlegungen natürlich vor allem beschäftigt hat, war riesige Freude. Es war eine riesige Freude über uns. Über uns, die wir zu Christus gehören. Schauen wir doch mal zurück in die Vergangenheit unseres Lebens. Irgendwann waren wir ohne Jesus. Wir waren ohne Hoffnung. Wir waren selber voller Bitterkeit. Wir haben viele Tränen vergossen, ob aus Wut, aus Ärger, aus Mitleid oder Enttäuschung oder um Mitleid herbeizuführen, aus Minderwertigkeit. Wir haben viele Tränen geweint. Wir waren oft voller Hass und voller Bitterkeit. Wir haben bestimmt Worte gesagt, so, den soll der Blitz treffen. Oder wir haben gehört, der und der, der hat ein schweres Missgeschick erlebt. Und wir sagen, das war auch zu Recht, das hat er verdient. Also wir haben gerichtet, geurteilt, und wir lebten selber in diesem Tränental, in diesem Bitterkeitstal. Und wir waren selber voller Tränen, voller Bitterkeit, voller Minderwertigkeit, voller Schuld, voller Sünde, vielleicht voller Krankheit. Und wir waren vor allem ohne Leben aus Gott. Aber dann haben wir irgendwann eine wunderbare Einladung gehört. Eine Einladung, die wir manches Mal in unserem Gläubigsein vergessen. Aber wir haben sie gehört. Ich will das mal lesen mit uns aus Johannes 4, Vers 14. Johannes 4, Vers 14. Da ist diese Frau am Brunnen von Samaria. Und Jesus antwortete, also die Frau sagt erstmal Vers 12, du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob. Fangen wir ab Vers 10 an, denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn gebeten haben und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser. Herr, ich will dieses Wasser. Gib mir dieses Wasser. Ich habe hier jeden Sonntag meine halbe Liter Flasche Wasser. Und eins habt ihr festgestellt. Da jeden Sonntag eine Flasche wieder leer wird, der Herbert trinkt. Aber spätestens nächsten Sonntag hat er wieder Durst. Und darauf den Sonntag auch. Denn von dem Wasser, das er hier trinkt, danach dürstet ihn wieder. Für euch im Internet, ich trinke gerade. Ist auch die Gemeinde sehr andächtig im Moment und sieht dieser Zeremonie zu. Okay, ich setze die Flasche ab. Naja, das sehen die nicht im Internet. Das sehen die jetzt nicht, wenn sie sagen, Herr, gib mir dieses Wasser. Und wir haben gesagt, Herr, ich will dich. Wir haben gesagt, er ist das lebendige Wasser. Er ist unser Leben. Irgendjemand kam in unser Elend, in unsere Gottlosigkeit, in unseren Stolz, in unsere Erhabenheit, egal in welcher Form wir es auch auslebten. Aber wir waren im Tal der Bitterkeit, im Tal der Tränen und wir waren ohne Hoffnung, wir waren ohne Leben. Wir hatten kein Leben aus Gott. Und dann sagten wir, Jesus, komm in mein Leben. Wir wussten nicht, warum sind wir in dieser Welt? Wir wussten nicht, wo gehen wir eines Tages hin? Wir wussten nicht, wo kommen wir her? Aber dann kam Jesus und auf einmal war uns klar, wo wir herkommen. Wir wussten, warum wir hier sind. Und auf einmal wissen wir auch, wo wir hingehen, wo das Ende, das Ziel unserer Reise ist. Aber es kam jemand, der hat es uns gesagt. Der hat uns dieses lebendige Wasser in der Person Jesu Christi vom Himmel angeboten. Der hat gesagt, du kannst Leben haben. Und wir gingen darauf ein. Wir haben unser Leben Jesus gegeben und wir haben ihn erlebt als den, der die Tränen aus unserem Gesicht abwischt. Wir haben den erlebt, der in unser steinernes Herz sah, das voll Hass und Bitterkeit war. Und er sagt, du, ich gebe dir neues, sensibles, fleischernes, barmherziges Herz. Wir haben das alles erlebt. Wir sind in eine gute Position hineingekommen. Wir haben Leben aus Gott. Und wenn wir dann weiterschauen in Johannes Kapitel 7, in einer weiteren Rede unseres Herrn Jesus Christus, in Johannes 7, 37 bis 39, an dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Es wäre schlimm, wenn wir nur an der Wasserflasche hängen. Das stillt nicht unseren geistlichen Hunger, unseren seelischen Hunger. Es heilt nicht unseren Schmerz. Wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Aber dann war Himmelfahrt. Das haben wir ja letzte Woche, diese Woche gehabt. Himmelfahrt. Da empfehle ich allen Internet-Usern unter euch, ich empfehle euch die Predigt in unserem Archiv, der Liebling des Himmels kehrt zurück. Soweit ich mich erinnere, habe ich sie einmal zu Pfingsten gehalten. Er kehrte zurück an Pfingsten in die Welt, in das Himmelreich, in die Herrlichkeit, die er für uns, um unsertwillen, verlassen hatte. Und dann hat er den Heiligen Geist gesandt. Nächstes Wochenende haben wir Pfingsten. Das erinnert uns daran, dass ein Tag geschah, an dem der Heilige Geist auf dieser Erde gegeben wurde, damit jeder, der an Jesus glaubt und sich Jesus hingibt, nicht nur gerettet werden kann, sondern auch erfüllt werden kann vom Heiligen Geist. Und als Gratisgeschenk obendrin bekommt er die neue Sprache, das Reden im Geist, so dass wir, wenn wir in Sprachen beten, uns selbst auferbauen und gestärkt werden. Aber dass wir auch in einem Fluss leben. So, und das ist Jesus. Er sagt, denen, die an mich glauben, wie die Schrift es vorhersagte, aus dessen Körpern, aus dessen Leibern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme. Ströme werden daraus fließen. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, du bist hier, hörst diese Botschaft. Und was du vielleicht vergessen hast, und daran möchte ich uns heute Abend erinnern, dass in dir Ströme lebendigen Wassers sind. Das hat nichts damit zu tun, wie du dich gerade fühlst. Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann hast du den göttlichen Strom, die göttliche Quelle in dir, richtig? Der Heilige Geist ist in uns. Wenn du sagst, diese Ströme sind nicht in mir, dann heißt das umgekehrt auch, dass du sagst, in mir ist kein Heiliger Geist. In mir ist kein Leben aus Gott. Aber denen, die an mich glauben, glauben wir an Jesus? Aus dessen Körper werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Und wir haben diesen Heiligen Geist empfangen. Und jetzt ist in uns eine lebendige Quelle, ein Strom. Und es liegt an uns, wann wir diesen Strom fließen lassen. Es liegt an uns, wann wir diesen Strom fließen lassen. Das ist genauso, wenn ich daran denke, bevor wir herkamen, Marita und ich, wir haben noch schnell unsere Bäume und Blumen gegossen, vor allem Marita. Und, verstehen wir, das Wasser war da. Volle Kanne, voller Druck. Nicht schwach, kühl, lebendig, frisch. Aber es nützte diesen Pflanzen nichts, bis Marita den Wasserhahn aufdrehte, den Gartenschlauch in die Hand nahm und dann anfing, diese Pflanzen zu begießen. Und davon spricht Gott. Du und ich, wir sind ein prall gefüllter, lebendig Wasserquellort. In uns ist eine Quelle, die fließt. Der Heilige Geist fließt und fließt. Und er ist nämlich der Geist aus der Ewigkeit. Bei dem ist nicht mal irgendwann nach so und so viel Kubik oder Millionen Kubik auf einmal Schluss und Feierabend. Es gibt kein lebendiges Wasser mehr. Nein, Jesus sagt von sich selber sogar, er ist das Leben. Ich bin das Leben. Ich bin das Leben, sagt Jesus, ich bin das Leben. Und die wir an Jesus glauben, wir haben dieses lebendige Wasser in uns. Das sagt er, lesen wir es noch einmal, das ist ein bisschen vertieft. Vers 38, Johannes 7, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe, Körper, werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Aus dessen Körper werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und verstehen, ich denke auch hier, wir müssen bewusst durch dieses Leben, bewusst durch diese Welt gehen. Also, wenn Marita hergeht und sagte heute Nachmittag, weißt du was, Herbert, Schatz, wir sind schnell, knapp dran und weißt du was, ich drehe den Wasserhahn auf und der Schlauch, das soll fließen, es wird schon irgendwie seinen Weg finden. Ja, es würde schon irgendwie seinen Weg finden, aber es käme wahrscheinlich niemals in die Behälter, in die Töpfe oder dahin, wo es hinkommen sollte. Es würde natürlich ständig fließen und fließen und fließen. Und manches Mal denke ich so, wir als Gläubige sind so, wir plätschern die Leute nass und nass und nass und sind vielleicht manchmal gar nicht so zielgerichtet mit unserer Botschaft, mit dem, was wir sagen. Wir wollen einfach alle nass machen. Und vor allem, wir wollen ja immer ganz schnelle Resultate. Also du triffst jemand irgendwo auf der Straße, im Haus, in der Nachbarschaft oder sonst irgendwo und du gehst hin und du sagst ihm von Jesus. Und du sagst zu dieser Person, so, jetzt hast du die Botschaft gehört und jetzt willst du hören, ne? Übergabegebet. Hallo? Was? Ja, hä? Ja, willst du jetzt Jesus aufnehmen? Hä? Also, mich erinnert das immer an den Film von Ben Hur. Kennt ihr Ben Hur? Ja. Ben Hur, der sitzt in irgendeinem Zelt bei so einem Scheich oder Emir oder was auch immer, irgend so einem arabischen Fürsten. Der hat ihn dann eingeladen und sie sitzen dort in ihrem Riesenzelt und es gibt Leckereien. Wunderbar. Gegrilltes Fleisch. Datteln. Oliven. Leckeres Fladenbrot. Und, also, es ist, wenn du anschaust, die leben, die sitzen da am Zelt, als würden sie mitten am Paradiestisch sitzen. Und nachdem sie fertig gegessen haben, dann sagt dieser arabische Fürst zu Ben Hur, er guckt ihn immer so an. Und Ben Hur, ja. Und er guckt, und der Ben Hur sagt, okay. Und der arabische Fürst, er kommt, macht Handbewegung, komm, komm. Ben Hur, ja. Und der Fürst mal, ja, auf einmal schaltet Ben Hur, ach so, ein Rülpser. Das war der Beweis, dass das Essen gut ist. Für sie. So ein Rülpser. Und manchmal habe ich gedacht, wir sind als Christen auch so. Wir verbreiten die Botschaft und dann warten wir und sagen, na, warum rülpst du nicht? Komm, jetzt musst du dich doch bekehren. Hast doch von mir gehört. Und wir erwarten jetzt, dass dieser Rülpser kommt. Dieser Bekehrungsrülpser. Hast du meine Botschaft nicht verstanden? War es nicht gut, was ich dir verkündigt habe von Jesus? Doch, es war gut, aber ich muss es jetzt verdauen. Ich muss es erst mal verdauen. Aber du sagst, ich habe dich noch nicht rülpsen gehört, ob es lecker war. Mann, wir wollen immer so schnell Resultate. Aber manches Mal braucht es auch eine Zeit, dass jemand es mitnimmt, darüber nachdenkt und es zu Hause verinnerlicht und sagt, ja, das mache ich. Wir sind ja, es ist ja klar, wir sind Menschen, die es gelernt haben oder die leben mit Automaten. Du schmeißt einen Euro oder zwei rein und sagst, das will jetzt rauskommen. Wehe, der Kaffeebecher erscheint nicht in der nächsten Sekunde. Er fällt runter in diesen Behälter und in der nächsten Sekunde erwartest du, dass Kaffee oder Milch oder Zucker mit reinkommt. Und wenn das nicht passiert, dann kriegt der Automat Dresche. Dann haut man dagegen. Lahmes Ding. Manchmal denke ich so, versuchen wir Menschen auf diese Art zu gewinnen. Na, hast du gehört? Und dann kommt nicht. Und dann pushen wir nach. Und das nenne ich, dann fangen wir an, nass zu sprühen und zu versprühen und zu verschrecken. Du und ich, wir sind wirklich Gottes Arm, Gottes Fuß, Gottes Zunge. Und in uns ist der Heilige Geist als Quelle, die fließt. Wenn wir zu keinem Menschen das Evangelium sagen, dann werden sie es nicht hören und sie werden auch nicht glauben, weil der Glaube kommt aus der Verkündigung. Also wir müssen den Hahn schon aufdrehen, unseren Mund, und müssen die gute Nachricht rüberbringen. Und zwar in der Form und der Art, wie mein Gegenüber es sicherlich auch versteht. Da gibt es sicherlich keine Pauschalaussage, sag ihm immer das und es funktioniert. Das mag beim Kaffeeautomat so gehen. Aber wir kommen und wir drehen auf und wir verlassen uns auf die Führung des Heiligen Geistes. Und wir sagen, ja, ich will diese Botschaft bringen. Ich will, dass dieser Mensch, der ohne Jesus auf dem Weg ist, in diesem Tränental, in diesem Leben, ich will, dass er auch das erlebt, was ich mal erlebt habe vor Jahren. Dass jemand in mein Tränental kam und mir eine gute Nachricht, lebendiges Wasser reinbrachte. Und dann wurdest du und ich, wir wurden zu einem Quellort. Und wir haben frisches Wasser erlebt, wir haben Gott erlebt, wir haben den Himmel erlebt. Und jetzt haben wir etwas, was wir wieder weitergeben. Wir lassen fließen, was wir erlebt haben. Wir bringen das weiter. Das ist unsere Aufgabe. Sonst wird das Evangelium nicht vorankommen. Und wir sind berufen, in diesem Tal zu sein. Diese ganze Welt ist ein Tränental, ist ein Baggertal. Die ganze Welt in deiner Nachbarschaft, wo immer du wohnst. Geh doch nur einfach mal, wenn du in einem Hochhaus wohnst, geh doch mal durch die Etagen und bete für die Menschen, die mit dir im selben Block wohnen. Und wenn du hergehst und sagst, Gott, ich möchte für diese Leute beten und ich möchte, dass du mir zeigst, wem ich helfen kann, wem ich begegnen kann, wer vielleicht offen ist oder wer vielleicht gerade in Tränen und Schmerz und Bitterkeit ist. Und du wirst gehen durch dieses Treppenhaus und wenn du an den Flurtüren gehst und du betest in dieser Etage, dann wird der Heilige Geist dir signalisieren, ob da Krankheit ist, ob da Schmerz ist, ob da Leid hinter dieser Tür ist. Wir müssen nur anfangen, bewusst zu gießen, bewusst die Botschaft reinbringen zu wollen. Und dann wird der Heilige Geist dir sagen, und dann fragst du den Heiligen Geist, wie der nächste Schritt ist. Und dann wirst du vielleicht schauen, wenn diese Menschen aus ihrem Haus, deinem Haus gehen, das Haus verlassen, dann wirst du sie anschauen und dann wirst du schauen, sind sie vielleicht voller Kummer oder sind sie voller Schmerz? Oder ist da ein kleines Kind, das verschreckt und verstört seinen Weg geht? Und das ängstlich um sich schaut und du weißt, oh, das irgendwo Gewalt hat, vielleicht sogar Missbrauch. Aber niemand sieht es. Aber da du anfängst, bewusst zu leben, als einer, der dieses Tal, dieses Tränental zu einem Quellort machen will, wenn du anfängst, bewusst zu leben, wird der Heilige Geist dich wahrnehmen lassen, was in dem Menschen los ist, damit du helfen kannst. Wir sind berufen, so dieses Tränental zu einem Quellort zu machen. Was geschieht denn? Und dann begegnen wir so einem Menschen. Und wir begegnen diesem Menschen, wir sagen ihm von Jesus. Und dieser Mensch nimmt Jesus auf. Und was ist passiert in diesem Menschen? Er wurde auch jetzt zu einem Quellort. Auch er wird wieder eine Person, die gießt und gießt und gießt. Und diese Person hilft jemand anders, der zu Christus kommt und der heil wird und neues Leben empfängt. Und dann fängt wieder der Nächste an zu gießen und zu gießen und zu gießen. Und so kommen wir in Nöte, in Schmerz, in Leid hinein. Und wir verwandeln diese Situationen durch unser Auftreten, durch das, was wir hineinbringen von Gott, vom Himmel, verwandeln wir diese Lebensumstände, die Lebenssituationen, den Menschenleben, verwandeln wir zu einem Quellort. Versteht ihr, was ich meine? Es ist in uns vorhanden. Es ist einfach in uns drin. Wenn es nicht in uns drin ist, müssen wir uns bekehren und erfüllt werden vom Heiligen Geist. Aber wenn wir uns bekehrt haben, getauft worden sind, Jesus Christus angehören und ihm nachfolgen, erfüllt wurden vom Heiligen Geist, dann wird dieses Wasser in ihm selbst, sagt Jesus, zu einem Quell werden, das ins ewige Leben fließt. Und das fließt und fließt und fließt. Und ich denke, dass wir so auch bewusst schauen können, wo gießen wir? Wo bringen wir frisches Wasser rein? Jesus brachte zu dieser Frau, dieser Samariterin, er brachte in ihre Situation frisches Wasser. Sie durfte nicht am Morgen oder den Abendstunden kommen, so wie es aussieht, um Wasser zu schöpfen, wenn es kühler war. Nein, sie war eine Ausgestoßene, sie war eine Prostituierte. Sie durfte das nicht. Sie kam in der Mittagshitze, aber in dieser Mittagshitze, da war jemand, der kam und sagte, ich werde hier gießen. Ich werde hier frisches Wasser weitergeben. Und er gab dieser Frau frisches Wasser. Herr, woher willst du das nehmen? Und dann sagt Jesus ihr, dass sie dieses Wasser haben kann. Dann sagt sie, Herr, gib mir dieses Wasser. Und sie hat es noch nicht mal richtig erfasst. Sie ist bis da eigentlich nur nass gesprüht worden von Jesus. Und diese nass gesprühte Frau rennt in ihren Ort und sagt, hey, da hat einer frisches Wasser. Der macht euch alle nass. Und der erfrischt euch alle. Der macht euer elendes Dasein, euer Abgeschiedensein, eure Verachtung, die man euch gegenüberbringt, da ihr ein Mischvolk seid. Da ist jemand, der nimmt dich an. Da ist jemand, der sagt, er gibt uns Leben. Da ist jemand, der sagt, wir können in uns eine Quelle haben, die unsere ganzen Wünsche und unser ganzes Seelenleben zur Ruhe bringt, zum Frieden bringt. Was sagte Jesus? Er sagt doch, kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und die ihr beladen seid. Ich will euch erfrischen, richtig? Ich will euch erquicken. Ich will euch geben, dass ihr wieder aufatmen könnt. Ich will, dass ihr wieder Leben habt. Du und ich, wir haben das in uns. Und wir haben eine große Verantwortung in dieser Welt. Wenn wir das, was in uns hineingegeben worden ist, diese lebendige Quelle, wenn wir es nicht öffnen, den Hahn nicht öffnen, indem wir anfangen, dieses Wasser hineinzubringen zu den Menschen um uns herum, dann haben wir etwas vergeblich empfangen. Und dann wird diese Welt leer ausgehen. Aber deshalb rufe ich uns auf, wo immer du bist, sei ein Zeuge Jesu Christi und lass dieses lebendige Wasser laufen in deiner Art. Du musst es nicht machen wie ich. Du musst es nicht machen wie vielleicht die vom Go-Team. Du musst es nicht machen wie die vom Baseline. Du hast eine Art in dir von Gott geschenkt, eine Art auf Menschen zuzugehen. Du hast so eine Art auf Menschen zuzugehen. Und in dieser Art, die du hast, du wunderschöner Schlauch, in dieser Art, geh und bringe das Wasser hinein. Hallo? Das ist so stark. Es begeistert mich. Es hat mich am Dienstag total begeistert. Es hat mich so begeistert. Wir gehen durch dieses Tränental. Wir leben im Tränental. Überall um uns herum ist Leid und Schmerz. Wenn wir hier unsere Gemeinde verlassen, den Parkplatz, wir sind mitten im Rotlichtviertel. Und da ist Schmerz, da ist Leid, da ist Gewalttat. Da sind Zuhälter, die Frauen unter Herrschaft haben. Da ist viel Schmerz, da ist viel Not. Da sind Leute, die gezwungen werden zur Zwangsprostitution. Da ist Schmerz. Wir müssen den Schmerz nicht suchen. Wir müssen nicht das Tränental suchen. Wo immer du bist, wenn du in der Straßenbahn bist, wenn du vom Heiligen Geist, wie Jesus am Jakobsbrunnen, dir die Augen öffnen lassen wirst, dann wirst du in der S-Bahn sitzen und du wirst merken, wo neben dir gerade Tränen, Bitterkeit und Schmerz ist. Und du wirst vom Heiligen Geist geleitet und geführt werden in der richtigen Art und Weise, die gute Nachricht, das Worte des Lebens, das lebendige Wasser zu diesen Menschen zu bringen. Aber wir müssen dafür bewusst leben. Bewusst leben. Lass uns nochmal zurückkehren zu diesem Psalm. Ich würde ihn gerne mal mit uns zusammen lesen. Ein Psalm, dem Chorleiter auf der Gittitsch von den Söhnen Koras, ein Psalm, von den Söhnen Koras. Und ich glaube, in der Art und Weise, wie wir das auch leben und auch uns hineinbegeben, wie diese Söhne Koras das beschreiben, wenn wir auch in diese gleichen Sehnsucht hineinleben und diese Sehnsucht ausleben, wenn wir in das hineingehen, dann werden wir tatsächlich zu solchen Freudenbringern im Tränental. Du und ich, wir sind gerufen, Freudenspender, Freudenbringer im Tränental zu sein. Wo immer Leid und Schmerz ist, wir bringen dort Glück rein. Wir bringen dort Heil rein. Wir bringen dort Frieden rein. Wir bringen dort Versöhnung rein. Wie sagte mir die Tage ein Lehrer, er sagt, da waren in einer Schule zwei Schülerinnen total zerstritten. Und eine hatte irgendwie, sie waren beste Freundinnen gewesen. Aber da hat die eine vielleicht mal was Dummes gemacht und die andere hat das nicht vergeben. Und so wurde aus dieser Freundschaft wurde echte Feindschaft. Und dieser Lehrer hat gesagt, irgendwas muss ich unternehmen, er ist Christ. Ich muss was unternehmen. Und so hat er mit der einen gesprochen. Sie sagt ja, wie schlimm die andere ist. Dann sagt er, ich würde sie gern dazu nehmen. Dann hat er die andere dazu genommen. Dann haben sie miteinander gesprochen. Hat er mit ihnen gesprochen, dann sprach er mit ihnen über Versöhnung. Dann sprach er mit ihnen über das Böse nicht zurechnen. Ganz einfach, dass sie Frieden schließen und dass sie sagen, was hat dich verletzt und was hat mich verletzt und so weiter. Das Endresultat dieses Gesprächs war, dass diese beiden Schülerinnen, die Rücken an Rücken in Feindschaft standen, also sich gar nicht anschauten vor dem Gespräch, dass sie am Schluss sich die Hände gaben, sich entschuldigten, um Vergebung baten einander und sich versöhnten. Verstehst du? Das ist, was wir tun. In uns ist eine andere Kraft und eine andere Quelle und eine andere Energie. Natürlich sind durch diesen Streit der Schüler sind inzwischen die Eltern miteinander verstritten. Das ist wahrscheinlich wieder ein größeres Problem. Jetzt die Eltern, diese beiden Familien haben nichts mehr miteinander zu tun. Die haben voll den Krach. Weil die eine Tochter ja der ihrer Tochter was und so weiter und so fort. Aber was ich sagen will, wir können verbinden. Wir können wiederherstellen. Wir sind Boten des Friedens. Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, der Friedensboten. Gott sagt, liebliche Füße. Ja, kannst du angucken, liebliche Füße, ja oder nein. Ja, das sind liebliche Füße, aber du bist ja viel unterwegs. Ja. Ich erinnere mich, einer unserer Bibelschüler vor langer Zeit sagte mal, er hatte so Probleme mit seinen Füßen und sie waren auch nicht gerade wunderschön anzusehen. Aber sagte, weißt du was, Herbert, eines Morgens habe ich ein Bibelvers entdeckt. Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten. Und er sagt, jeden Morgen beim Frühstück, ich habe meine Schuhe ausgezogen, ich halte meine Füße in der Luft und sage, Herr, wie lieblich sind diese Füße. Denn ich bin ein Freudenbote, wie lieblich sind diese Füße. Und er sagt, meinen Füßen geht es besser und besser und besser. Sprich doch mal zu deinen Füßen. Aber lass sie auch mal als Freudenboten laufen. Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten. Ihr seht, Menschen machen so unterschiedliche Dinge, verschiedene Dinge. Aber okay, ihr habt jetzt Psalm 84 gefunden. Vers 2. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher. Und jetzt schau mal, es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Habt ihr noch in Erinnerung, als wir die Stiftshütte betrachteten, mit diesen ganzen Altären in Gottes Gegenwart eintreten, sind die Predigten von diesem Jahr. Ja? Und dann die zweite folgende Predigt war, heute trete ich in Gottes Gegenwart ein. Und hier, diese Söhne Koras sagen, oh Herr, wie lieblich sind deine Wohnungen. Der Ort da, wo du bist, das ist so schön. Und ich sehne mich nach diesen Vorhöfen. Er geht ja noch weiter. Horch mal. Vers 4, auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe hat ein Nest für sich, so wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscher, mein König und mein Gott. Siehst du, da war diese Sänger oder diese Söhne Koras, die haben gesagt, ich habe so Sehnsucht nach dem Haus Gottes. Es ist mir eigentlich zu wenig, nur Sonntag mal gerade in Gottesdienst zu gehen. Eigentlich würde ich gerne jeden Tag Gottesdienst haben. Und dann bestaunt er diese Schwalben und die Vögel und dann sagt er, wie toll, die haben es gut. Die sitzen da, die haben ihre Nester auf den Mauern dieses Tempels. Sie haben ihre Nester dort, legen dort ihre Eier, haben ihre Jungen, ziehen ihre Jungen auf. Welch ein Glück, diese Vögel, die sitzen da und ständig in Gottes Gegenwart. Ich habe das Glück, deine Altäre, Herr. Du hörst ihn fast so, wie so schmachtend, ach, deine Altäre. Und Vers 5 sagt er auch, ja, glückselig sind die in deinem Haus wohnen. Man könnte fast hören, ich wäre ein Schwälbchen. Die sind den ganzen Tag da. Ja, wir müssen natürlich, klar, Montag wieder zur Arbeit oder müssen wir uns Montag vom Gottesdienst ausruhen, ich weiß es nicht. Also wir sind auf jeden Fall eingespannt. Der Alltag fordert uns, wir haben unseren Beruf, unsere Aufgaben. Aber wir haben auch etwas viel Schöneres noch, viel Besseres als die Söhne Koras. Wir haben die Gegenwart des Herrn ständig, jeden Tag in uns, denn wir sind nämlich die Tempel Gottes geworden. Und wir sind tatsächlich der Ort geworden, in dem Gott lebt, richtig? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Wir sind Gottes Tempel. Wo immer du bist, wo immer du hingehst, du trägst Gott wohin. Wenn du in das Tränental gehst, dann trägst du Gott dorthin. Wenn du in Tal von Bitterkeit gehst, du trägst Gott dorthin. Wenn du in Situationen der Unversöhnlichkeit und Bitterkeit kommst, dann bist du nie alleine. In dir ist der lebendige Gott. In dir ist der Heilige Geist. Und Jesus sagt, der Vater und der Sohn, wir kommen und wir werden Wohnung in euch machen. Und das haben sie dann gemacht. Und wo immer wir hingehen, egal welche Situation im Leben sich abspielt, Gott ist immer da. Er wohnt nämlich in uns. Wir tragen ihn mit. Also wir brauchen jetzt nicht so Israel nostalgisch irgendwie da sitzen und zu Hause und Bilder von Jerusalem angucken. Ach, wäre ich doch beim Herrn. Ich könnte mal fast vermuten, dass er dir hier näher ist als in Jerusalem. Will ich jetzt nicht behaupten. Aber wenn du in Jerusalem bist, dann ist er dir auch ganz nah. Versteh mal, der Herr ist in uns, er lebt in uns. In uns ist die Quelle lebendigen Wassers, der Heilige Geist. Was sagte Jesus in Johannes Kapitel 7? Und dieser Geist, dieses Wasser, das ich euch geben werde, das ist mein Geist, den ihr empfangen werdet, die an mich glaubt. Und dann wird dieses Wasser aus euren Leibern fließen. Und dann egal, wo wir hinkommen, in die Häuser, in die Familien, auf die Straßen oder ins Restaurant, wo immer wir hingehen, wo wir essen, dann fließt dieses Wasser. Wir lassen es fließen. Also du musst wissen, wenn Marita und ich mal essen gehen, wir kommen leider zu wenig dazu. Glaub mir, dann ist in uns angelegt, wir müssen heute Wasserhahn öffnen. Wir müssen die Kellner nass machen. Wir müssen das lebendige Wasser weitergeben. Und dann suchen wir eine Möglichkeit. Und glaube mir, wir finden immer eine Möglichkeit, dass jemand sagt, du, ich will davon wissen. Wir finden eine Möglichkeit. Der Heilige Geist ist in uns. Er sagt, ich werde euch leiten in alle Wahrheit und ihr wisst auch manchmal nicht, was ihr reden sollt, aber ich werde euch schon helfen. Ihr werdet immer, wenn ihr sprechen müsst, wenn ihr gefordert seid, egal in welcher Situation, obwohl dieser Vers ja speziell auch für Verfolgung geschrieben ist, was werden wir antworten? Aber er sagt, wo immer ihr seid und wo ihr sagt, ich weiß nicht, wie ich mich äußern oder es erklären soll. Der Heilige Geist wird euch Worte geben, dass ihr sprechen könnt. Und der Heilige Geist, er kennt den Kellner, die Kellnerin. Er kennt den in der S-Bahn. Er weiß um den, der auf dem Bahnhof ist. Er weiß um den, der auf deiner Arbeitsstelle ist. Du guckst nur bis auf die Haut und ich auch. Wir können nur tiefer schauen. Unter die Haut, unter die Rippen, bis ins Herz. Wir können nur tiefer schauen, wenn der Heilige Geist uns offenbart, was in diesem Menschen los ist. Ob da Tränen, Bitterkeit oder Schmerz ist. Und wir sollten in unserer Evangelisation oder in unserem Lebensstil, das Wasser des Lebens zu verbreiten, immer online sein, dass der Heilige Geist uns mitteilen kann, was ist gerade in dem anderen los. Und was sagt denn die Schrift in 1. Korinther 14? Der Teufel will nicht, dass man in der Gemeinde prophetisch redet und weissagt. Warum? Was sagt denn der Herr, was sagt denn der Herr in seinem Wort? Er sagt, wenn ihr aber zusammenkommt und alle weissagen und ein Fremder ist unter euch, ein Unkundiger ist da, oder wie es vom Grundtext ein Barbar, also ein Nichtgläubiger ist da, und dann, wenn ihr weissagt, dann wird das Verborgene seines Herzens offenbar werden. Und er wird auf sein Angesicht fallen und sagen, Gott ist unter euch. Ihr konntet nicht wissen, was in mir los ist. Das kann euch nur Gott gezeigt haben. Das ist die effektivste Evangelisationsmethode. In den Gaben des Geistes zu operieren, zu dienen. Dann, da brauchst du nicht lange predigen. Du hast vielleicht vorher in Werner Nachtigall-Heft von hinten bis vorne und von vorne bis hinten gewälzt. Sehen Sie, und der ist auch gläubig und der ist nicht ganz so gläubig. Der steht zwar in dem Heftchen, aber wie auch immer. Und sehen Sie, ah, sehen Sie, und gucken Sie, und dann ist noch ein Übergebot. Sehen Sie, was da alles drin ist. Ja, ich sehe, was da drin ist. Aber weißt du, was geschieht? Wenn der Heilige Geist sagt, dein Gegenüber hat tiefen Schmerz, ist so voller Sehnsucht nach Gott vielleicht. Und du sagst, wissen Sie, ich merke, Gott sagt mir, Sie sind so voller Sehnsucht nach Gott. Dann kannst du deine ganze Nachtigallhefte wegwerfen. Das will keiner mehr anrühren. Diese Person, die vor dir steht, sagt, oh, Gott ist wohl bei dir. Das konntest du nicht wissen. Das konntest du nicht ahnen. Schmeiß die Hefte nicht weg, wir brauchen sie, wir verteilen sie. Aber wir verlassen uns so sehr auf äußere Hilfsmittel. Wir als Christen sind so gepeilt, wir sind gepolt, wir gehen her und sagen, oh ja, wir brauchen Traktate, Hochglanz. Mit Hochglanz werden wir besser evangelisieren. Glaube mir, das ist nicht wahr. Es ist absolut nicht wahr. Du kannst mit einem halbstumpfen Bleistift auf dem Zettel was draufschreiben, es bekehren sich mehr Leute als mit deinem Hochglanztraktat. Dein Glaube ist an Papier. Der Glaube Gottes aber ist an lebendiges Wasser, ist an Offenbarung des Geistes. Dass wir schauen, was ist da in der Brust dieses Menschen im Herz? Was ist in dem Kopf da drin? Was ist in der Familie? Und du stehst vor jemand und der Heilige Geist sagt, diese Person wird schwer misshandelt zu Hause. Und du sagst, Gott zeigt mir gerade, sie werden schwer misshandelt zu Hause. Aber es gibt eine Lösung, ich würde ihnen gern helfen. Darf ich ihnen helfen? Weißt du, was Leute sagen? Das konnte keiner wissen. Ich habe mit niemandem darüber geredet. Und weißt du, ein Hochglanztraktat wird diese Person nicht überführen. Aber die Offenbarung des Geistes. Die Offenbarung des Geistes. Deshalb sage ich nicht, nutzen wir das eine nicht. Ja, aber mein Glaube geht nicht in Heftchen. Mein Glaube geht nicht in Traktate. Mein Glaube geht in die Kraft Gottes, die wirksam ist, die sich offenbart und die Dinge klar macht. Schau doch mal, gerade wir, wenn wir denken als JEB-Missionswerk mit den Gemeinden, wir haben zig und Hunderttausende von Büchern und Heften und Flyern und Traktaten unter das Volk gebracht. Wenn wir nur, wie die Missionsstatistik sagt, auf 10.000 Flyer einen Bekehrten, das heißt, bei 100.000 müssten wir ja wenigstens dann wie viel haben? 10. Aber manches Mal verteilst du 200.000 Handzettel und erlebst nicht mal einen. Und wir müssen es wieder lernen. Und das war mir am Dienstag hier so klar. In euch ist so ein Potenzial der Quelle, der Kraft, des Lebens, des lebendigen Wassers. Gott selber ist in uns. Und Gott sagt, würdest du deinen billigen, abgestandenen Wasserhahn zulassen und meinen öffnen und mich fließen lassen, dann würden Dinge sich verändern. Und dazu will ich uns heute herausrufen. Und ich sage es nicht als Vorwurf oder ich will dir eigentlich klar machen, dass in dir die volle Kraft des Himmels ist. Und wenn du den Hahn aufdrehst, dann kannst du etwas bewirken. Aber wir müssen bewusst damit rechnen. Ich denke daran, als ich junger Prediger war und so anfing und die ersten Jahre und meine evangelistischen Predigten, die ging dann dahingehend, das habe ich auch so gelernt, gepredigt. Und dann war klar, und danach machst du einen Aufruf. Und dann sagst du, darf ich die, die ihr Leben Jesus geben wollen, darf ich mal euer Handzeichen sehen? Ja. Darf ich eure Hände sehen? Ja. Keine Hand hochgekommen. Gut, dann haben wir natürlich die Mangel noch ein bisschen gewälzt. Nochmal den Motor gestartet. Du hast diese wunderbare Botschaft gehört heute, den Ruf Gottes gehört. Und du hast gehört und du hast gehört und hast gehört. Darf ich deine Hand sehen? Keine Hand. Und langsam kriegst du Minderwertigkeitskomplexe. Die Predigt war wahrscheinlich die falsche. Gott ist wahrscheinlich in Urlaub und er hat mich allein stehen lassen hier. Was ist nur los hier? Wir setzen die Kurbel nochmal an, wie den alten Motor. Habt ihr es gehört? Wenn du heute dich nicht bekehrst, dann landest du in der Hölle. Darf ich jetzt deine Hand sehen? Keine Hand. Was eine Mühe oft. Aber dann habe ich Dinge gesehen, wo wir einfach nur Gott wirken ließen. Da hat keiner geschraubt, da hat keiner gebohrt, da hat keiner die Kurbel gedreht. Gott ist da, Offenbarung des Geistes ist da. Und Menschen sagten, ich würde gerne Jesus aufnehmen. Später habe ich mich dann hingesetzt, gesagt, wenn du Jesus aufnehmen möchtest, komm einfach hier zu mir nach vorne, wir sprechen miteinander. Ich zeige dir, wie es geht. Und dann kamen Leute. Alles Kurbeln hat es manchmal nicht gebracht. Lasst uns dieses Wasser des Lebens, das wir in uns haben, diese lebendige Quelle, lasst sie fließen, fließen, fließen. Fließen. Ja, du magst deine Probleme haben, wir mögen auch unsere Nöte haben, aber wir haben ja die Quelle, die uns in unserer Not und in unseren Dingen begegnet, die haben wir in uns, sodass wir uns regenerieren können und wieder erfrischt werden. Das ist ja hier, was diese Söhne Korahs sagen. Lass uns mal weiterlesen. Glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Habe ich auch so gedacht. Man hört manches Mal Gottes Volk so wenig loben. Kann das daran liegen, dass wir so wenig in seiner Gegenwart sind? Denn die Söhne Korahs machen eine Feststellung. Wer bei Gott wohnt und mit Gott lebt, der lobt viel. Interessant zum Nachdenken, oder? Ja, du sagst, jetzt fängt er wieder mit der Bußpredigt an. Nein, zum Nachdenken. Zum Nachdenken. Glückselig der Mensch. Guck mal, 6. Glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Nicht in meinen ausgeklügelten Ideen. Schreite nochmal drauf. Nicht in meinen ausgeklügelten Flyern. Also Herr, wenn den jemand liest, dann muss er doch. Hä? Dann muss er doch, Herr, wofür habe ich das gedruckt und geschrieben und gekauft? Glücklich der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Finde ich sehr stark, diese Aussage. Sind wir manchmal so unglücklich, weil wir keine gebahnten Wege in uns haben? Weißt du, wenn wir in uns selber nicht geklärt sind, dann verlieren wir den Blick für die Welt draußen. Dann verlieren wir den Blick für das Tränental, für das Tal der Bitterkeit. Dann verlieren wir es, weil wir sind so sehr mit uns beschäftigt. Mein Studium, meine Arbeit, meine Familie, mein Job und. Mein. Wenn ich mal alles unter Dach und Fach habe, dann werde ich auch mehr für Gott. Glaub mir, bis du da angekommen bist, musst du noch mehr unter Dach und Fach bringen. Und das geht weiter und weiter und immer wieder unter Dach und Fach. Will nicht aufhören. Und irgendwann bist du zahnlos, gehst schon dein Grab, deinen Sarg aussuchen, damit die Angehörigen nicht so viel Arbeit haben, wenn du weg bist. Denn du willst ja auch einen maßgeschneiderten für dich haben. Bezahlst doch schon mal, damit die Kinder nicht noch Schulden machen müssen. Und dann, irgendwann ist man nicht unter Dach und Fach, sondern 2 Meter unter der Erde. Und man hat es nie unter Dach und Fach gebracht. Wir müssen uns in dem Zustand, in dem wir sind, da wo wir leben, im Jetzt, müssen wir uns entscheiden, ich will so eine Quelle sein. Ich will so jemand sein, aus dem lebendiges Wasser fließt zu meinen Mitmenschen, zu meinen Brüdern und Schwestern. Ja, sie mobben mich, macht nichts, ich segne. Ja, sie fluchen mir, ja, ich segne. Ja, sie wollen mir Minderwertigkeit einreden, ich weiß, ich bin wertvoll, können sie ruhig tun, die kriegen das nicht hin. Sollen sie doch sagen, was sie wollen. Die sagen, ich bin doof, wie ein Besenstiel. Die haben keine Ahnung, wenn die wüssten, wie klug ich bin. Du lässt dich gar nicht unterkriegen. Denn in dir wohnt jemand Größeres. Du bist eine Null, eine Niete? Nein, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Der in mir ist es größer, als der in der Welt ist. Meinem Chef muss ich fürchten? Nein. In der Bibel steht geschrieben, ich muss nur meinen Herrn Gott fürchten. Den Chef nicht. Wenn er Angst und Schrecken und Furcht verbreitet, muss ich mir überlegen, ob ich am richtigen Platz bin. Und wenn ich am richtigen Platz bin, dann begieß ihn ordentlich. Mach deinen Chef richtig nass. Vom Himmel her. Ich meine nicht mit deiner Colaflasche. Lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser. Glücklich der Mensch, dessen Stärke in dir ist und dessen Herz gebahnte Wege sind. Weißt du, wenn wir in uns nicht gebahnte Wege haben, wenn bei unser Leben nicht geklärt ist, auf Deutsch gesagt, dann haben wir keine Energie und Kraft und keine Sicht dafür, anderen Menschen das Wasser des Lebens zu bringen. Weil wir ständig mit unserem Ungeklärten Zeit verbringen und es ist mühevoll. Die Bibel sagt an einer Stelle, es macht uns große Mühe. Und er sagt, und deshalb sind wir nicht glücklich. Aber ein Mensch, der gebahnte Wege in sich hat, er sagt, der ist glücklich. Der ist glücklich. Der ist zufrieden. Und wir haben allen Grund dazu, weil er uns lebt. Diese nämlich, sagt er, die diesen Wunsch haben, immer mit Gott. Diese, die den Wunsch haben, ach ja, klare, geebnete Wege in mir. Sie gehen durch das Tränental. Ja, sie gehen durch das Tränental. Durch das Baggertal. Und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Und diese Leute, sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie wissen etwas, ja, das hat mir Kraft gekostet. Es hat viel Energie gekostet, was ich jetzt getan habe. Aber wie gut. Sie leben vor allem von dem Herrn, der in ihnen lebt, von seinem Wort, von der Kraftquelle, die ihnen ist. Und ich kann es immer nur wieder sagen, wenn ich merke, ich bin schwach und körperlich abgebaut oder auch denkmäßig, wo ich denke, oh, du wirst müde, dann fange ich an, dann lasse ich die innere Kraftquelle wieder losgehen. Und das geht, wer in Sprachen betet, auch erbaut sich selbst. Oh, Rasha Kalabasanama. Oh, Kushuna Mahana Makita Loboso. Eko Denama Alturu Subu Ashenama. Oh, und da weißt du, jetzt bist du gerade wieder erfrischt. Du weißt, deine ganze Batterie, die ist geladen. Du weißt, diese Kraftquelle, sie kommt und sie weitet sich in dir aus. Robo Shangala Basara Bakita Sai. Und du weißt, du gehst den nächsten Schritt. Wieder Kraft. Und von Kraft zu Kraft. Sie gehen von Kraft zu Kraft und sie erscheinen vor Gott in Zion. Das ist so was Tolles. Sie erscheinen in Gottes Gegenwart. Ich habe gedacht, das ist der Alltag, der nimmt uns manchmal als Gläubige so gefangen, dass wir keine Zeit mehr haben, in der Gegenwart Gottes aufzutauchen. Und dann wissen wir, es ist irgendwas falsch mit dem, in dem wir leben. Und da sollten wir uns nicht mit Verdammnis oder Anklage hinsetzen, sondern zusammen mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und sagen, Herr, wie kann ich das, mein Leben ordnen? Wie kann ich mein Leben regeln? Wie kann ich Job und Freizeit und Gemeinde und Dienst, wie kann ich das regeln, ohne dass ich selber dabei draufgehe, ohne dass ich selber vielleicht immer am Boden liege? Wie kann ich das regeln? Herr, ich erscheine vor dir, weil ich brauche deinen Rat und deine Hilfe. Aber dann kriegst du den Rat und die Hilfe. Dann sollten wir ihn auch umsetzen. Aber dann sollten wir auch in der Gegenwart bleiben, damit wir nicht nur mal zum Rat suchen kommen, sondern in seiner Gegenwart bleiben, um gestärkt zu werden und gestärkt zu werden und gestärkt zu werden und erfrischt zu werden und unser Hunger gestillt zu werden, unser geistlicher Hunger. Und wir gehen von Kraft zu Kraft. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr Gott, der Herrscher, höre mein Gebet. Vernimm es, o Gott Jakobs. Blicke umher. Blicke doch, o Gott, auf unseren Schild. Also er spricht hier wohl von seinem König. Schaue, also die Söhne Koras, schaue an das Antlitz deines Gesalbten. Also ich würde mal erst sagen, wahrscheinlich jetzt hier bei den Korasöhnen auf den König, ihren König. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ein Tag ist besser als sonst tausend. Ein Tag in deinen Vorhöfen. Er spricht noch nicht mal vom Allerheiligsten. Wir wissen von dieser Predigt in Gottes Gegenwart eintreten, das, was wir uns angeschaut haben. Das sind die Vorhöfe, dann kommt das Heilige und dann kommt das Allerheiligste. Und er sagt, allein schon einen Tag in deinen Vorhöfen, im ersten Bereich, im allgemein zugänglichen, aber wo du bist, wo schon dein Zuhause ist, Gott, ist besser als tausend sonst wo. Ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Will das lieber. Das ist, was ich will. Lieber, ja, vielleicht will man mich nicht haben. Vielleicht gibt es irgendwelche Gründe, was weiß ich. Aber wenn ich wenigstens, Leute, bitte, lasst mich wenigstens an eurem Türeingang stehen. Bitte am Türeingang. Ich will ja gar nicht mehr. Aber wenn ich an eurem Türeingang stehen darf, dann werde ich schon Gott spüren. Dann weiß ich, Gott ist da. Dann werde ich Gott erleben. Und dann schauen wir uns manchmal das Bild des Gläubigen an. Da hat sich einer auf meinen Stammplatz gesetzt, da sitze ich immer. Und das war noch ein Fremder, der wusste das natürlich nicht, dass du da einen Stammplatz hattest. Und jetzt setzte der sich auf deinen Stammplatz. Und dann kommst du rein, würdest du bitte Platz machen, das ist mein Platz. Und die Person sagt, okay, tschüss, bin wohl hier durch die falsche Tür gekommen. Wir sind manchmal so kleinlich und pochen auf unser Recht. Aber sie sprechen von etwas, wenn ich nur wenigstens an der Türschwelle bleiben dürfte. Ihr merkt, hier ist geklärtes Leben, hier ist geklärtes Herz. Und sie sagen, ja, und sie sind sich bewusst. Wenn wir in dieser Haltung vor Gott leben, dann bin ich mir bewusst, wo immer ich erscheinen werde, ich werde das Baccatal, das Bitterkeitstal, das Tränental, ich werde es in einen Quellort verwandeln. Das ist so, ich möchte dir so mitgeben, als Motivation, als Entscheidung, dass du heute diesen Gottesdienst verlässt und sagst, ja, wo immer ich in Zukunft vom heutigen Tag an erscheine, will ich Orte zu Quellorten machen. Will ich Menschenherzen, die in Leid und Schmerz oder Ängsten oder Nöten sind, da will ich hinkommen und ich will das transportieren, was ich erlebt habe in das Leben dieser Menschen, damit auch in ihnen auch so ein Quellort der Kraft, der Güte Gottes, der Frische Gottes, der Heilung Gottes, der Lebendigkeit Gottes hineinkommt. Aber das müssen wir uns vornehmen. Das ist eine Entscheidung. Das wird dann so zum Lebensstil. Du wirst am Anfang vielleicht stolpern und sagen, oh Mann, jetzt will ich irgendwie mein Ding. Aber hinterher, es geht dir in Fleisch und Blut über. Es geht dir in Fleisch und Blut über. Wo immer du auch Menschen begegnest, natürlich, wenn Menschen Ansammlungen sind oder viele Menschen sind, da ist es schwierig, jeden jetzt anzusprechen. Aber ich gehe immer gezielt. Ich muss sagen, ich mache das immer gezielt. Ob es nun so ein, leider konnte ich auf dem Schlossgrabenfest nicht dabei sein. Ich hoffe, dass ich aufs Darmstädter Heinerfest mal hin kann. Aber weißt du, durch diese zig Hunderttausenden von Menschen, die sich bewegen in den Tagen, Ausschau zu halten, wo ist der, der sagt, ich würde gerne mein Tränenloch, meinen Tränenbrunnen mit einem Quellbrunnen eintauschen? Wo ist der, der sagt, ja, ich bin offen für Gott? Das hindert mich nicht, auch mal breit gefächert Flyer zu verteilen. Aber ihr wisst, wie es ist. Du gehst einmal durch die Stadt, du kannst einen ganzen Karton in der Hand haben. Du bist noch nicht über den Luisenplatz gelaufen und der Karton ist leer. Also wir müssen auch schon gezielt schauen, wen will ich ansprechen. Und wir haben, Heiliger Geist, wo sind die, die gerade meine Erfrischung brauchen, die ich ihnen bringe im Namen Jesu? Wo sind die? Dieses bewusste Schauen, dieses bewusste Hingehen, dieses bewusste in die Nachbarschaft schauen, dieses bewusste in deine Straße, in der du wohnst, schauen. Geh doch mal spazieren auf deiner Straße. Und fange an zu beten. Und du sagst, Mensch, wenn die sagen, ich bete und dann der plappert da, jetzt ist er durchgeknallt, ja, der redet schon mit sich selbst. Nein, das ist nicht wahr. Steck dir, wenn es dir hilft, einen Stöpsel ins Ohr und alle denken, du telefonierst. und du sprichst mit Gott. War toll. Neulich stehe ich hier in Darmstadt an der Ampel und neben mir, da ist ein Mann und ich sehe nur, während ich an die Ampel, er stand schon an der Ampel und während ich dann auf der linken Spur bin und neben ihm bin, ich sah schon beim Hinfahren, ich sah, der fuchtelt da rum und dann mit beiden Händen und dann hüpft er fast vom Sitz und so. Du könntest so, man könnte jetzt denken, okay, der ist durchgeknallt. Man könnte aber auch denken, sieht fast aus wie ein Dirigent. Vielleicht will er im Straßenverkehr irgendwie Ton angeben. Aber du wusstest nur eins, du sahst seinen Stöpsel am Ohr, du sahst das Mikrofon, das da war, und du wusstest nur eins, er ist voller Action, mit Leib und Seele am Telefonieren. Das kannst du auch. Und wenn es dir hilft, Stöpsel ins Ohr und leg los und bete. Aber du kannst auch so beten. Wenn Leute, was machen sie? Ja, ich bete für die Menschen in dieser Straße, ich bete für sie. Echt? Das machen sie? Das machen sie? Ja. Warum? Weil Gott so gut ist. Ich habe Gott kennengelernt. Ich würde so gerne, dass Sie ihn auch kennenlernen. Ist mitten im Gespräch. Mittendrin. Liebe macht erfinderisch. Liebe macht erfinderisch. Wir lesen den Schluss dieses Psalms. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Hey, selbst wenn Wolken am Himmel sind, deine Sonne scheint immer, weißt du das? Er ist deine Sonne. Ich weiß noch aus Pfingstlerzeiten, wir haben gesungen, Jesus, du meine Sonne. Kennt ihr auch noch, ne? Du meine Wonne, ich hab dich lieb. Bom, 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 bom. Okay? Ich hab dich lieb. Du meine Sonne, Jesus. Du bist meine Sonne. Du bist mein Leben, Jesus. Du bist meine Kraft, Jesus. Und Herr, du bist mein Schild. Der Herr ist dein Schild. Du brauchst nicht jeden Morgen deine DIN A4-Seite hervorkramen und die Waffenrüstung dir vorlesen. Und jetzt ziehe ich an den Helm des Heils und den Brustpanzer der Gerechtigkeit und was weiß ich. Hey, ich will dir sagen, den Gürtel der Wahrheit. Wenn du morgens dein DIN A4-Blatt nimmst und sagst, ich ziehe an den Gürtel der Wahrheit und du bist noch im Bus und fährst schwarz, da ist der Gürtel schon wieder hinfällig. Das hat etwas zu tun mit deiner inneren Haltung. Wenn du innerlich wahr bist, hast du den Gürtel der Wahrheit, sonst nützt dir dein ganzer Zettel nichts. Wenn du weißt, dass du Gottes Gerechtigkeit in Christus bist, wenn du das weißt und wer gerecht ist, wer sagt, dass er gerecht ist, soll leben wie er, der gerecht ist, dann sagst du, dann lebe ich jetzt diese Gerechtigkeit. Dann brauchst du kein DIN A4-Blatt, das du jeden Tag dir runterjodelst. Denn es nützt dir nicht. Es macht dich zu einem gesetzlichen Krampf. Nimm das Ding beim nächsten Grill anzünden und dann hast du wenigstens noch einen Nutzen davon. Das nützt dir nichts. Waffenrüstung hat etwas zu tun mit unserer inneren Haltung, mit unserem Stand. Da kannst du einen Zettel lesen, noch und nöcher. Und das wird dir überhaupt nichts helfen. Denn Gott ist mein Schild. Er ist doch mein Schild. Hallo? Der Herr ist eine feurige Mauer um uns, oder? Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Hört er? Ja, so ist es. Es reinigt uns und wir sind im Schutz. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Tut er das? Dann preisen wir ihn doch dafür. Auf dem Weg, Gnade und Herrlichkeit. Kein Gutes wird er vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Boah, tolle Verheißung, oder? Die im aufrichtigen Herzen wandeln. Gott sagt, ich werde dir nichts von allem Guten vorenthalten. Müssen wir uns manchmal fragen. Alle erleben Gutes, nur ich nicht. Hat es vielleicht mit unserer Lauterkeit zu tun? Mit unserem geraden Herzen zu tun? Müssen wir uns fragen. Glücklich ist der Mensch. Er sagt noch, Herr der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Und diese Leute, die sich auf Gott eingelassen haben, und wir haben uns eingelassen. Ich bitte dich einfach aufgrund der letzten Wochen, die ich gesprochen habe, wo ungeklärte Dinge sind, klär sie. Lebe in Aufrichtigkeit, lebe in Wahrheit. Du kannst das. Jesus hat den er vergab, die er heilt und befreite, während seiner Dienstzeit auf der Erde, die waren nicht wiedergeboren. Die hatten noch nicht die Kraft des Heiligen Geistes in sich. Aber wenn Jesus jemanden vergab oder einem Menschen diente, wie oft sagt er ihnen, und jetzt geh hin, sündige nicht mehr, damit dir nicht was Ärgeres widerfahre. Das heißt, wir können tatsächlich uns entscheiden, ich will sündigen oder nicht sündigen. Und es ist eine billige Ausrede, wenn wir sagen, oh, wenn die Kraft Gottes erstmal stärker in mir ist, dann werde ich auch nicht sündigen. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe die Tage irgendwas gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, auch so ein Bibelvers. Alles steht und fällt mit unserer inneren Einstellung. Und ich muss es nochmal raussuchen, dann kann ich es euch vielleicht geben, aber es fiel mir jetzt gerade so ein. Ein Mensch oder jeder Mensch wird das, was man ihm gibt, immer auf das Level seines Herzens bringen. Wo war das? Weißt du nicht? Okay. Hä? Ja? War das Brian Houston? Ach, das war Brian Houston. Bibelschule, genau, jetzt weiß ich. Er wird es immer auf das Level seines Herzens bringen. Wenn das Level deines Herzens gut ist und in Ordnung ist, dann magst du unten sein. Aber wenn deine Haltung in deinem Herzen liegt, dann wird es dich auf dieses Level deines Herzens bringen. Aber er sagt, du kannst auch hergehen, jemand, der ein schlechtes Level in seinem Herzen hat, der in seinem Herzen nicht klar ist. Du kannst ihm einen Lottogewinn geben von vielen Millionen. Und innerhalb kurzer Zeit wird er alles verprassen und er wird das auf das Level seines Herzens bringen und wieder in Armut untergehen. Und deshalb nützt es nicht, einfach Menschen Geld zu geben. Es nützt es nicht. Wir wollen manches Mal auch aus Mildtätigkeit, aus Barmherzigkeit jemand etwas Gutes tun. Aber du musst wissen, was du dem anderen gibst. Wenn das Level seines Herzens, wenn sein Herz nicht in Ordnung ist, dann wird er alles, was du ihm gibst, verbraten, umkommen lassen. Er wird es immer herunterzerren auf das Level seines Herzens. Und deshalb, behüte dein Herz mehr als alles, sagt Gott in Sprüche 4, 20 bis 22. Denn von ihm sind die Ausgänge des Lebens. Und das ist so wichtig, dass wir diese Dinge klären, sehen. Nichtsdestotrotz, in uns, wir sind gläubig geworden. Wir sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und wir haben jetzt in uns eine lebendige Quelle. Stimmt das? Der Herr wohnt in uns. Wollen wir diesen Hahn aufdrehen? Und ich meine, du musst auch wissen, wann du ihn zudrehst. Jemand hat mal bei uns Blumen gießen sollen. Und die Person wusste dann nicht, ja, wie viel Wasser tut man jetzt da rein? Der Großteil der Blumen sind ersoffen und verfault. Nein, nein, das warst nicht du. Ich muss nicht so gucken, nein, nein. Du warst das nicht, nein, nein, ich muss dir gleich sagen. Aber so, versteh, sie meinte es gut. Gieß die Blumen. Und manches Mal, wir sollten auch gucken, wenn wir jemand das Evangelium bringen. Du musst doch wissen, wann du den Hahn zudrehst. Denn manchmal ist weniger mehr. Manchmal ist ein Satz, ein Wort mehr als viel Palaver. So, du musst wissen, wann du zudrehst. Sonst fängst du an, vielleicht auch das Gute, das du gesät hast, zu erschlagen, zu erdrücken, zu ersticken. Und das, ja, das wollte ich heute einfach mitgeben. Du bist ein Freudenbringer, ein Glücksbringer. Ein Heilsbringer, ein Wiederhersteller, ein Lebensspender und Bringer oder Lebenbringer. Spender ist ja Jesus, du bist ein Lebenbringer in dieses Tal von Baca, dieses Bitterkeittal, dieses Tränental. Wir müssen in diesem Bewusstsein leben und ich ermutige dich, lebe in dem Bewusstsein und fange an, wenn du sagst, Mensch, ich bin noch nicht so geübt mit viel Versprühen. Dann dreh doch den Hahn ein bisschen auf, dass es vielleicht für Kaffee reicht. Dreh ein bisschen und fange an, die gute Nachricht weiterzugeben. Vielleicht mal mit einem Satz. Wie habe ich angefangen? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Niemand hat es mir gesagt. Also ging ich auf die Straße, habe nur gesehen, Jesus People, die machen One Way. Schluss ich hin. One Way stand ich da, Finger nach oben. Das war Jesus. Hey. Und die Leute, das siehst du, ganz klar, ich habe eine Wirkung erzielt. Ja. Und da haben die Leute Vogel gezeigt und One Way. Da merkte ich, bei den Jesus People hat es wohl funktioniert. Bei mir haut es nicht so hin. Ja. Aber ich habe dann festgestellt, unter Gläubigen, wenn du da warst, und sagst, One Way. Oh, dann sagt ein anderer auch, One Way. Da hat es funktioniert. Aber die waren ja schon bekehrt. Ich suchte doch einen Weg. Wie kriege ich die Ungläubigen? Wie kann ich die mit diesem lebendigen Wasser in Verbindung bringen? Und da musst du einen Weg für dich finden. Verstehst du? Auf deine Art. Jeder von uns ist unterschiedlich. Finde auf deine Art. Aber lass dieses, in dir ist ein lebendiges Wasser. In dir ist der Heilige Geist. Lass das fließen. Lass es fließen. Aber vergiss auch nicht, den Hahn zuzudrehen. Nicht, dass du die Blumen ersäufst. Okay? Vergiss das auch nicht. Aber in dir ist es alles drin. In dir und mir ist das alles drin. Kannst du das glauben? Es ist in uns drin. Lass es uns tun beim Einkaufen und wie auch immer. Egal wo. Ich weiß, das Leben ist manchmal stressig. Zumindest kommen viele Dinge auf uns zu und sagen, muss das sein? Aber da haben wir auch das frische Wasser und sagen, ja Herr, du stärkst mich. Du bist meine Kraft und ich gehe wieder von Kraft zu Kraft. Ich gehe wieder von Kraft zu Kraft. Ich gehe wieder von Kraft zu Kraft. Amen.